ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt.
Woher wissen wir eigentlich, wie der Alltag auf einer mittelalterlichen Burg ausgesehen hat? Dies ist der zweite Teil unserer Serie. Im ersten haben wir uns mit der Archäologie beschäftigt. Aber es gibt auch ganz andere Quellen und deswegen werden wir uns heute mit dem Blick des Historikers dem Thema zuwenden. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Friedhoff vom Europäischen Bogeninstitut hier in Braubach.
Herr Dr. Friedhoff, was sind denn die Hauptquellen, aus denen Sie Ihr Wissen schöpfen?
Man muss natürlich unterscheiden zwischen diesen Urkunden, dem herkömmlichen fürs Mittelalter, wo Rechtsgeschäfte thematisiert werden, und diese sogenannten seriellen Quellen, die weit aussagekräftiger und spannender sind, beispielsweise die Rechnungsüberlieferung, Haushaltsrechnungen und ebenfalls erst im Spätmittelalter mit zunehmender Schriftlichkeit auch verbreitet eben Inventare und Hausratsverzeichnisse.
Was finden wir denn in diesen Inventarlisten?
Die Inventarlisten sind insofern ganz bemerkenswert, als sie den Haushalt einer Burg oder eines Hauses zu bestimmten Zeiten spiegeln. Wir müssen immer den Kontext berücksichtigen, zu sehen, warum listet man den Hausrat auf? Was hat das für einen Hintergrund? In der Regel natürlich den Nachlass, das Versterben eines Burgherrn, das Erbe, um das man sich streiten könnte. Insofern ist es sehr wichtig zu wissen, was gibt es in dieser Burg an Arbeitsgerät bis hin zur Ausstattung. Es gibt aber auch das sogenannte Amtsinventar, recht bemerkenswert, wenn eine Burg von einem Vogt verwaltet wird, dass bei der sozusagen Übergabe, bei dem Stabwechsel zum nächsten Burgvogt oder zu dem Verwaltungsbeamten jeweils der Bestand des Hauses an Mobiliar, an Hausrat, an Waffen eben dokumentiert wird durch diese Aufzeichnungen.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den Vogt oder wer immer dort Aufsicht führt, zu überwachen, weil es ist ja schon eine altbekannte Sache, wer nicht aufpasst, was seine Bediensteten treiben, der verliert eine ganze Menge davon. Insofern ist es gut, wenn man eine Liste hat und die jederzeit überprüfen kann.
Das ist eine wichtige Beobachtung, weil insbesondere durch den Vergleich von verschiedenen Inventaren, wenn die im zeitlichen Rahmen von 5 bis 10 Jahren aufgenommen werden, können wir dann auch häufig so Abgänge oder Zuwächse beispielsweise beim Hausrat bemerken, weil Hausrat heißt für das Mittelalter eben nicht nur das spärliche Mobiliar, was wir beispielsweise kennen, sondern auch ganz spezielle Dinge wie eben landwirtschaftliches Gerät und vor allen Dingen sehr wichtig natürlich die Rüstkammerinventare, das heißt, was war an Waffen und auch an Vorräten auf solchen Burgen vorhanden.
Ich habe in Ihrem Aufsatz hier in Alltag auf den Burgen, habe ich gelesen, dass dort tatsächlich sogar Besteck und Geschirr, aber auch anderer Hausrat aufgelistet wurde, wie zum Beispiel Kissen, Betttücher und Ähnliches.
Das ist vor allen Dingen dann sehr wichtig, wenn man die Töchter verheiraten möchte, dass also bei dem Hausrat und eben bei solchen Dingen dann natürlich auch diese sogenannte Fahrhabe, also das, was beweglich ist, bis hin zur Aussteuer und dazu zählen eben auch Textilien und Ähnliches mit aufgelistet werden und das findet sich eben in diesen Inventaren dann auch.
Mir war bisher gar nicht klar, wie interessant Gerichtsakten sind und die Dinge, über die man sich streiten kann, weil auch dort kann man sehr, sehr viel darüber erfahren, wie der Alltag ausgesehen hat und um was für Gegenstände man sich streiten kann, was den Menschen wertvoll war.
Das ist natürlich immer wieder bei vielen Burgen und in Erbfolge oder auch wenn eine Burg von mehreren Herren beansprucht wurde, dass man natürlich da gegenseitig abgrenzt, was hat man für Rechte und vor allen Dingen, was gehört natürlich wem. Und dann sind eben diese Inventare und Hausratsverzeichnisse unter anderem als Anhang zu spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Prozessen eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, die dann sozusagen als Beweismittel gefordert werden. Was war zu diesem Zeitpunkt auf der Burg vorhanden? Wem wird das zugewiesen? Wem gehörte das? Und Ähnliches.
Im selben Aufsatz habe ich auch gelesen, dass es Aufzählungen gab zur Zeit der Bauernkriege, wo man aufgelistet hat, was eigentlich alles zerstört worden war. Ich nehme mal an, um Entschädigungen einzufordern oder zu zeigen, wie sehr man dadurch beeinträchtigt wurde.
Das ist natürlich gerade Ja, 2025, eben sozusagen Jubiläumsjahr der Bauernkriege, ein sehr spannendes Thema, diese sogenannten Schadensinventare, bei denen Burgen und Klöstern und auch städtischen Häusern, die geplündert worden sind, es also verlangt wurde, natürlich Inventare und Verzeichnisse vorzulegen, was war vorher auf der Burg, was ist im Prinzip weggekommen, um genau diese Schadensansprüche entsprechend zu reglementieren oder eben ja, festzustellen, dass man, wie gesagt, eine Burg überhaupt nicht mehr nutzen konnte, weil sie nicht mehr ausgestattet war.
An dieser Stelle fand ich dann auch sehr interessant, dass diese Inventare oftmals überhaupt nicht nach Räumen gegliedert waren, sondern tatsächlich nach Zuständigkeiten, also nach dem Mundschenk, nach dem Kellner und ähnlichen Ämtern.
Bei den Inventaren muss man immer schauen, was haben wir da vor uns? Ist es eine Aufzählung nach bestimmten Funktionen? Das ist das eine. Es gibt aber auch die ganz banale sozusagen Aufzählung nach bestimmten Materialarten, was mit der Wertigkeit zu tun hat, dass also zuerst eben das Silbergeschirr genannt wird und ganz am Ende der Liste dann vielleicht das Holzgeschirr, was weniger wertvoll war. Das ist natürlich schwierig, weil wir können diese Gegenstände, die genannt werden, nicht einzelnen Räumen zuordnen. Insofern sind die Inventare, die raumweise verzeichnet werden, wo wir wissen, welchen Weg hat denn der Gutachter oder die Person, die das Inventar aufgenommen hat, durch die Burg genommen, wo wir dann auch die entsprechenden Raumbezeichnungen haben und mit ein wenig Glück, wenn der Baubestand es zulässt, können wir dann diese Räume mit den historischen Bezeichnungen auch in dem sozusagen Objekt lokalisieren und eben dadurch den Raum in einer bestimmten Weise in seiner Funktion festlegen.
Also man kann auf diese Art und Weise feststellen, wofür wurde welcher Raum genutzt. Und ich muss sagen, das ist das, was mich am allermeisten immer interessiert, wenn ich durch solch ein Gebäude gehe. Wofür wurde der Raum genutzt? Wer hat sich in diesem Raum aufgehalten und wozu?
Ja, wir haben in seltenen Fällen dann auch sozusagen nachträglich Hinweise auf die Funktion oder die Bedeutung eines Raumes. Mir fällt natürlich die Marxburg ein, wo es an historischen Raumbezeichnungen in den Schriftquellen zumindest sehr stark mangelt. Und durch Zufall haben wir dann eine Beschreibung der Burg, wo dann von dem sogenannten Württembergischen Saal die Rede ist. Und wenn man dann in die Geschichte schaut und sieht, dieser württembergische Saal ist zurückzuführen auf Anna von Württemberg, eine Herzogin, die mit einem Grafen von Katzenelnbogen verheiratet war, wo wir natürlich die Lebensdaten wissen und wissen, das ist das 15. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt ist auch dieses Gebäude, der Saalbau, errichtet worden. Dann können wir, wie gesagt, eben diese historische Bezeichnung für diesen sogenannten Saal, der heute als einfacher Saal oder Rittersaal präsentiert wird, festmachen und wissen, das ist eben der Saal der Herzogin von Württemberg und es passt wunderbar in diese Baugeschichte hinein.
Ich muss noch mal auf diese Funktionen zurückkommen. Ich fand das deswegen so spannend, weil wenn man der Funktion des Kellners jetzt bestimmte Gegenstände zuordnet, dann weiß man ja auch, es hat dort einen Kellner gegeben. Oder wenn man das einem Mundschenk zuordnet, dann weiß man ja auch, das hat den wohl gegeben. Was kann denn der Historiker dazu sagen? Weil mich interessiert ja immer sehr, wer hat auf der Burg gelebt und in welcher Funktion haben die Menschen dort gelebt?
Ja, wir haben, wie gesagt, diese natürlich bestimmten Dinge, die wir Funktionsträgern zuweisen können, zum Beispiel die Kanzleistube. Auch wenn wir da nur die Kanzleistube haben, müssen wir davon ausgehen, was wird da verwaltet oder was wird da gelegen haben. Es sind zum Teil immer wieder Regale, die genannt werden oder auch die entsprechenden Dokumente, Akten, Rechnungsbücher. Und wir können davon ausgehen, das ist halt sehr wichtig für die Verwaltungsfunktion, halt der Kanzleirat oder der entsprechende Schreiber, den wir da haben. Und manchmal können wir auch aus den, selbst aus den Urkunden und aus dem Datum nicht nur, sondern aus dem Ort, wo die ausgestellt werden, auf die Funktion der Räume schließen. Es gibt also tatsächlich Urkunden im 15. Jahrhundert, die uns ein bisschen befremdlich wirken, wo wir sagen können, es muss was Besonderes gewesen sein, wenn eine Urkunde auf der Burg Rheinfels um 1420 in der Küche ausgestellt wird. Das heißt, auf dieser Burg Rheinfels müssen wir eine so bedeutende große Küche gehabt haben, dass da tatsächlich ein Schreiber einer Urkunde sitzt und ein solches Dokument abfasst. Und das ist, wie gesagt, dann halt ein recht schönes Ergebnis, ein schöner Befund, den wir da ableiten können.
Und kann es sein, dass es im Winter abgefasst wurde und dass der einzig warme Raum war?
Das ist das schlüssige Ergebnis, zu dem ich auch gelangt bin, bei dem Schreiber in der Küche, der da eine Urkunde ausstellt, ja.
Ja.
Wir sehen in solchen Fällen aber auch, wie schwierig es ist, etwas zum Alltag auf Burgen herauszufinden und auf welche zufälligen Begebenheiten man da angewiesen ist, die man dann auch wieder interpretieren muss, was ja auch schon bei den archäologischen Fundgut der Fall war, dass wir also möglichst viele Daten, zufällige Daten oder zufällig überlieferte Daten zusammentragen müssen, um ein ungefähres Bild von dem Alltag auf einer mittelalterlichen Burg skizzieren zu können.
Ja, bei Streitigkeiten ist es ja auch sehr oft, wenn man so etwas hat, sehr interessant, die unterschiedlichen Darstellungsfolgen, die unterschiedlichen Darstellungen der Streitparteien sich zu Gemüte zu führen, um dann aus der Mitte wahrscheinlich ein relativ reales Bild sich zu erschließen.
Ja, aber dieses Beispiel zeigt eben auch, dass es auf Burgen unangenehm war, dass es kalt war und also die Interpretation, dass es irgendwie in dem Winter gewesen sein muss, halte ich auch für sehr, sehr naheliegend und gibt eben damit einen indirekten Hinweis doch auf die auch auf einer großen Burg unbehagliche Wohnsituation im Winter war.
Wir haben das vor allen Dingen bei den Objekten und Burgen, die halt nicht nur einen Burgherrn hatten, sondern mehrere Burgen. Das heißt also Gannerbschaften, also Erbengemeinschaften, die sich den Besitz einer Burg teilen, oder auch zwei Landesherren, die durch Eroberung im Besitz einer Burg gekommen sind, wie beispielsweise die Burg Thorrand, wo wir halt die Erzbischöfe von Trier und von Köln haben als Eigentümer, wo man natürlich in Form einer, wir würden es heute als Hausordnung bezeichnen, einen Burgfrieden erstellt oder einen Gannerbenvertrag, wo man diese einzelnen Rechte festlegt, bis hin, wie viel Personal darf denn der Mitbesitzer halten, wie ist es beispielsweise mit der Ausstattung der Burg und viel wichtiger, wer bezahlt was. Das heißt, der gemeinschaftliche Besitz einer Burg heißt dann in vielen Fällen, es gibt gemeinschaftlich genutzte Teile dieser Burg, die Wasserversorgung, der Brunnen beispielsweise, die Wege zu und in der Burg, die gemeinschaftlich für alle beiden Parteien oder mehrere Parteien offen gehalten werden müssen. Und die müssen auch gemeinsam das Ganze finanzieren, bis hin, dass man sich die Kosten für, ja, die Burgwächter und die Torwärter im Prinzip teilt, damit auch da niemand übervorteilt wird.
Und dann kann man sich das so vorstellen, dass die Dörfer, wir haben das in einer vorherigen Folge gehört, dass zu einer Burg im Normalfall mehrere Dörfer gehörten und die waren dann auch dann dem einzelnen Burgherrn zugeordnet und im Zweifel eben das eine Dorf dem einen und das andere dem anderen neuen Burgherrn.
Es gibt tatsächlich solch detaillierte Verträge, Burgfriedensverträge, wo eben auch genau wie Sie sagen, das Umland, das ja heißt die Einkünfte und die Dörfer explizit genannt werden, aus denen beispielsweise der eine Teil der Burg versorgt wird und der andere Teil, also bis hin zu Trennungslinien, die wir uns visuell durch die Burg vorstellen müssen. Und das Interessante ist natürlich die Gleichberechtigung bei der Burgherren. Das heißt also, wenn der eine Burgherr plant, was zu bauen, dass man darauf zu achten hat, dass der Bau, ob es ein Wohnbau ist oder ein Turm oder eine Mauer, nicht größer und mächtiger ausfällt als der bereits bestehende des Nachbarn.
Die Burg Eltz ist so ein interessantes Beispiel, was wir bei einer unserer letzten Burgenfahrten erleben konnten, wo eben der eine Teil der Erben sehr viel früher modernisiert hat oder modernisieren wollte als der andere Teil. Und man kann das, wenn man heute die Burg Eltz sieht, auch noch im Burghof sehen. Das hatte uns der Burgherr nämlich auch genau erzählt, dass das dazu zu sehr viel Unfrieden gekommen ist, weil auf einmal die eine Burgherrin in einem sehr viel moderneren Saal logieren konnte als die andere.
Ja, Burg Eltz ist im Prinzip einer der Klassiker natürlich für eine gannerbenschaftliche Burg, wo wir zahlreiche Linien haben, die dort vereinigt sind. Es ist auch natürlich das Stammhaus, nach der sich alle sozusagen später entstandenen Zweige des Hauses Eltz nennen. Insofern ist auch im späten Mittelalter der Mitbesitz an der Burg eher nominell als real. Das heißt also, wir müssen oder dürfen nicht immer davon ausgehen, dass beispielsweise, wenn eine Burg 19 unterschiedliche Linien hat, dass die ständig dort gemeinsam gelebt haben, sondern dass man natürlich, je nachdem, in welchen Diensten man stand, in trierischen oder kölnischen, in Anführungszeichen auf Dienstreise war oder andere Amtssitze hatte, wo man sich hauptsächlich aufgehalten hat. Aber wichtig war halt immer der Hinweis auf die Stammburg Eltz, das Identitätsstiftende, was sie im Prinzip dann haben. Ein Beispiel aus dieser Region ist die Burg Nassau. Die Burg Nassau als eben der ja namengebende Stammsitz dieses wichtigen Dynastengeschlechtes, was sich dann in eine walramische und ottonische Linie spaltet, 1245. Und ganz entscheidend ist, dass diese Burg Nassau selbst in der frühen Neuzeit als Ruine dass da sozusagen die wichtigen Häuser noch ihren Anteil hatten. Das ist diese identitätsstiftende Funktion der Burg, dass sie, wie gesagt, das Stammhaus ist und geteilt wird und nicht irgendwie eine Linie bestimmte Vorrechte hat.
Und an dieser Stelle kann man sehen, wie wichtig Urkunden sind und wie wichtig die Archive sind. Also wir können vielleicht zusammenfassend sagen an dieser Stelle, wir haben die Archäologie, die die Burgen ausgräbt, die uns erzählt, wie man früher gelebt hat anhand von Fundstücken. Aber auf der anderen Seite haben wir die Archive, in denen Streitigkeiten, aber auch Inventarlisten und Ähnliches zu finden sind. Und aus beidem kann sich dann ein Gesamtbild für diese Zeit ergeben. Und je mehr wir in den Archiven forschen und je mehr wir ausgraben, desto vollständiger wird dieses Bild.
Wobei die Archäologen insofern im Vorteil sind, wenn es um die frühe Zeit der Burgen geht, dass ja die Schriftlichkeit noch nicht so stark ausgeprägt war und wir natürlich für das 11., 12. Jahrhundert nur diese Rechtsurkunden haben hauptsächlich und natürlich je weiter sich die Zeit entwickelt und im Spätmittelalter ist dann diese Fülle auch von Papier, Dokumenten, Verwaltung, Kanzleien und Ähnliches so ausgeprägt, dass dann sozusagen dieser Nachteil wieder ausgemerzt wird.
Und man darf natürlich eines auch nicht vergessen bei allen Schriftquellen. Papier ist geduldig und hängt natürlich in seiner Wahrheit auch immer von dem ab, der da schreibt. Also man muss all das auch immer mit Vorsicht genießen.
Ja, das können wir an einem schönen Beispiel sehen, wenn sich Dinge zusammenfügen, was auch zum Alltag gehört, nämlich das Spielen. Also sowohl gehobene Spiele wie Schach oder Tricktrack finden wir im Fundgut auf Burgen. Aber es wird auch abgebildet beispielsweise in der manessischen Liederhandschrift. Also da ergänzen sich archäologische Funde und bildliche Darstellungen. Wir finden aber häufig Würfelspiele natürlich, also Würfel und Würfelspielen für die eher niederen Bediensteten. Wir finden auch Kinderspielzeug. Auch das sind Dinge, die normalerweise in schriftlichen Quellen nicht so erwähnt werden, wo eben dann die Archäologie einen gewissen Beitrag liefern kann. Also fast regelhaft finden wir auch Burgen Kinderspielzeug, Tonfiguren, Murmeln. Und also dies alles zusammen zeigt eben, dass man, um sich dem Alltag auf einer mittelalterlichen Burg nähern zu können, wirklich alle Quellen herangezogen werden müssen, die uns zur Verfügung stehen. Und auch dann gibt es immer nur ein ausschnitthaftes Bild, aber immerhin doch ein Interessantes mit vielen Facetten.
Sich der Vergangenheit zu widmen, ist ein Abenteuer. Und das ist genau das, was wir in der Deutschen Burgenvereinigung tun wollen. Wir wollen die Vergangenheit erforschen. Wir wollen sie aber auch erleben, indem wir selber auf die Burgen gehen und uns dort vor Ort ein Bild machen. Aber ich kann auch noch mal sagen, hier auf der Philipsburg gibt es eine Bibliothek. Also alle die sich interessieren für Burgenforschung, das ist eine Bibliothek, die allen offen steht. Und ich glaube, es ist die umfangreichste Sammlung sogar, die wir haben, oder?
Fachbibliothek zu dem Thema Burgen und Schlösser und Leben auf der Burg.
Also herzlich willkommen auf der Philipsburg. Hier gibt es viel zu entdecken. Das war der Podcast der Deutschen Burgenvereinigung von der Philipsburg zum Thema, woher wissen wir eigentlich Dinge zum Alltag im Mittelalter auf den Burgen? Was sind unsere Quellen und wo sind diese auch mit Vorsicht zu genießen? Das war Isabel Grunack-Walz, Herr Dr. Jens Friedhoff und Herr Dr. Reinhard Friedrich vom Europäischen Burgeninstitut.